Israel, unser Spiegel. Doppelte Maßstäbe, verdrehte Realität. Ein Spiegel, der sichtbar macht, ob wir wirklich gerecht urteilen oder ob wir mit zweierlei Maß messen. Ein Spiegel, der zeigt, wie schnell Realität verdreht werden kann und wie leicht wir uns davon beeinflussen lassen. Aber auch ein Spiegel, der uns Gottes Treue vor Augen stellt. Er hat das Volk Israel durch Jahrtausende hindurch erhalten. Die Juden waren weltweit immer wieder bedrängt und vom Genozid bedroht. Doch keinem ist es gelungen, sie auszulöschen. Das jüdische Volk war über die ganze Welt zerstreut. Und nun kehrt es heim in sein Land. In unserer Schwesternschaft hat Israel seit der Gründung vor bald 80 Jahren einen wichtigen Platz. Die meisten in unserer Gemeinschaft wurden vom Herrn ganz persönlich individuell geführt, dass uns dieser Platz auch kostbar wurde. 1995 erlebten wir als Kommunität einen besonderen Abend mit Bruder Benjamin Berger aus Jerusalem. In dieser Zeit wurden auch unsere Schwestern aus den anderen Nationen vom Herrn ergriffen, die Schuld ihrer Völker gegenüber dem jüdischen Volk anzuschauen und vor Gott zu bringen. Das war ein tiefer Einschnitt in unserer Schwesternschaft. Mich jedoch, obwohl ich in einem israelliebenden Elternhaus aufgewachsen bin, hat es damals noch nicht im Herzen erfasst. Eine tiefe Herzensbeziehung zu Israel fehlte mir damals noch. 2001, zum ersten Mal in Israel, hatte ich ein tiefes Erlebnis. Unsere Gemeinschaft hatte in Jerusalem einen internationalen Bußgottesdienst organisiert. Christen aus über 30 Ländern kamen dort zusammen, um vor dem Allmächtigen die Schuld der Christenheit durch 2000 Jahre zu bekennen und ihn um Vergebung zu bitten. Am ersten Morgen stand ich an der Straße und es kamen viele jüdische Väter mit ihren kleinen Kindern an der Hand vorbei. Und Jesus sprach zu meinem Herzen: Dein Volk hat sie damals alle umgebracht. Und was hättest du getan? Diese Frage traf mein Herz. Hätte ich den Mut gehabt, eine jüdische Familie zu retten? Hätte ich den Mut gehabt, etwas gegen das Regime zu sagen? Ich weiß es nicht. Diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Selbst wenn ich nicht aktiv etwas gegen die Juden getan hätte, wäre auch mein Schweigen große Schuld gewesen. Und etwas Neues begann in meinem Herzen. Kurz darauf bekamen wir Kontakt zu Holocaust-Überlebenden der Dachauer Außenlager. Und einige von uns Schwestern hatten das Privileg, sie auf ihren Reisen in Deutschland zu begleiten. Wir gingen mit ihnen zu der Befreiungsfeier der Konzentrationslager Dachau und auch der Außenlager und besuchten mit ihnen die Orte ihres Leidens. Dabei erzählten sie uns von dem Grauen, das sie dort meist als Teenager und Jugendliche erlebt haben. Und auch nach beinahe 70 Jahren war das Erlebte noch so erschütternd gegenwärtig. Es entstanden Freundschaften und wir konnten sie dann in Israel besuchen und auch ihre Familien. Und diese Kontakte bestehen bis heute, jetzt mit Kindern und Enkelkindern. Israel wurde vor 78 Jahren als moderner Staat wiedererrichtet und knüpft damit an eine jahrtausendealte Geschichte an. Diese 78 Jahre durchlebte Israel zwischen Bedrohung und Bewahrung, Anfeindung und Erfolg. Es kämpft bis heute täglich um sein Überleben. Kein Land steht so konstant im Fokus der Weltöffentlichkeit. Kein anderes Land dominiert so regelmäßig die Presse. Kein Staat wird von der Weltgemeinschaft in vergleichbarer Weise belehrt und unter Druck gesetzt. Die Verurteilungen und Resolutionen der UN sind beispiellos. Aber Israel hat mehr Nobelpreise erhalten als die gesamte arabische Welt zusammen. trotz eines Bevölkerungsverhältnisses von 10 Millionen zu über 490 Millionen. Unzählige Technologien unseres Alltags gehen auf jüdische Erfinder zurück. Laser, Herzschrittmacher, Defibrillator, USB-Stick, 3D-Druck und viele mehr. Israel hat Unmögliches möglich gemacht. Die Wüste blüht. Dank moderner Tröpfchenbewässerung, die weltweit genutzt wird, auch hier bei uns auf Kanaan. Im ständigen Existenzkampf hat Israel gelernt, sich wirkungsvoll zu schützen. So effektiv, dass andere Länder, selbst Deutschland, auf israelische Systeme wie Arrow 3 setzt. Seit neuestem gehört auch Griechenland zu Israels Kunden. Das zeigt großes Vertrauen europäischer Staaten in israelische Verteidigungstechnologie. Dieses kleine Volk, das Gott vor Jahrtausenden erwählt hat, indem er sich als der lebendige Gott offenbart hat, dass er durch Höhen und Tiefen geführt, dass er erzogen und auch gestraft hat, dem er aber die Treue gehalten hat. Dieses kleine Volk Israel lebt heute noch. Am Israel Chai. Was am 7. Oktober 23 geschehen ist, ist wohl allen hier bekannt. Es war der grausamste Tag, den das jüdische Volk nach dem Holocaust erlebt hat. Jan Terstegen, Schüler einer 12. Klasse an einem Gymnasium in der Nähe von Köln, berichtet, dass im Geschichtsunterricht die Sprache auf Israel kam. Keine Problemschule, sondern Schüler aus der Mitte von morgen. Als der Lehrer kurz den Raum verlassen hatte, fragte einer in die Runde, wer denn für Israel sei. Jan positionierte sich mit einem klaren und lauten Ich. Daraufhin wurde er gefragt, was der Staat Israel ihm dafür bezahle. Über das Hamas-Massaker vom 7. Oktober wussten seine Mitschüler so gut wie nichts. Es folgten Aussagen wie: 7. Oktober 23, was war denn da? Das hier habe ich auf TikTok nicht gelesen. Parolen wie Stop Israel, History repeats itself und Intifada hingegen kennen sie aus den sozialen Medien. Jan sagte, in unserer Generation regieren die Bilder und mit einem Like kann man zeigen, dass man auf der in Anführungszeichen richtigen Seite der Geschichte steht. Darum ist Aufklärung so wichtig, denn die Hamas und all die Terrororganisationen verstehen es meisterhaft, einen Krieg der Bilder zu führen, aus dem sie immer wieder als Sieger hervorgehen. So wurden uns während des Krieges Bilder chronisch kranker Kinder aus Gaza als Opfer einer angeblichen Hungersnot verkauft. Oder Szenen, in denen vermeintlich durch israelische Bombenangriffe getötete Kinder beweint wurden, während sich die totgeglaubten Kinder plötzlich bewegten, weil sie sich kratzen mussten. Dass die Menschen in Gaza leiden, steht außer Frage. Dass die Hilfsgüter, die täglich in den Gazastreifen gelangen, die Bevölkerung oft nicht frei erreichen, sondern zu horrenden Preisen verkauft werden, liegt allein an der Hamas. Sie fängt die Lieferungen teilweise ab, verkauft sie weiter und füllt damit ihre Kassen des Terrors. Hinter all diesen Terrororganisationen steht der sogenannte Kopf der Schlange, der Iran. Er unterhält und finanziert seine Proxys und ließ Israel jahrzehntelang durch seine Stellvertreter bekämpfen. Erst in jüngster Zeit griff er auch direkt selbst an. Im September 2015 erklärte Irans damaliger oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei, Israel werde die nächsten 25 Jahre nicht überleben. Inzwischen hat Israel diesen Führer überlebt. Sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei trat in die Fußtapfen seines Vaters mit demselben Ziel. Die 2017 auf dem Palästinaplatz in Teheran installierte riesige digitale Uhr zeigt den Countdown bis zum Untergang Israels im Jahr 2040 an. Wir werden sehen, wer wen überlebt. Doch der Hass, der einem hier entgegenschlägt, ist erschreckend. Im Gazastreifen werden Kinder so erzogen, dass ihr großes Ziel ist, Juden zu töten und als Märtyrer zu sterben. Wer sieht, dass diesen Kindern die ganze Kindheit gestohlen wird? Seit dem 7. Oktober 23 hat der Antisemitismus weltweit zugenommen. Ja, er ist geradezu explodiert. Das Volk, das ein Massaker sondergleichen erlebt hat, erfährt seitdem eine Verfolgung, die stetig stärker, grausamer, intensiver, unerklärbarer und gesellschaftlich vielschichtiger wird. Der am 17. Juni 2026 veröffentlichte Jahresbericht des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, besagt einen steilen Anstieg antisemitischer Vorfälle seit dem 7. Oktober 23. 2025 wurden im Jahresbericht durchschnittlich 24 solcher Vorfälle in Deutschland pro Tag dokumentiert. 24 pro Tag. Rund 2/3 stehen im Zusammenhang mit israelbezogenem Antisemitismus. Das sind 8.725 im Jahr, davon allein 1.099 in Hessen. Benjamin Steinitz, Leiter des Bundesverbandes RIAS, sagte dazu: Meine größte Sorge ist, dass sich die nichtjüdische Mehrheitsgesellschaft an dieses erschreckende Ausmaß von Antisemitismus zu gewöhnen scheint. Ich schäme mich als Deutsche, dass so etwas in unserem Land möglich ist. Unsere jüdischen Brüder und Schwestern, die uns nach dem Holocaust das Vertrauen schenkten, wieder in Deutschland zu leben, fühlen sich hier nicht mehr sicher. Und die Frage Jesu, die er mir damals in Jerusalem stellte, gilt mir und jedem von uns heute. Bin ich bereit, mich vor die Juden zu stellen, wenn sie diffamiert, beleidigt, ausgegrenzt, bedroht und angegriffen werden? Es kann viel kosten. Aber wenn wir nur die toten Juden bei den Gedenkveranstaltungen beklagen und die lebenden Juden ihrem Schicksal überlassen, haben wir nichts aus der Vergangenheit gelernt. Wir wären damit schuldiger als die Generation vor uns, denn wir hätten lernen können. Bei Israel geht es um den einzigen jüdischen Staat, winzig klein im Vergleich zu all den umliegenden arabischen Staaten, kaum auf der Landkarte zu erkennen. Und dieser Staat soll ausgelöscht werden, mitsamt seiner jüdischen Bevölkerung. Die Stimmung auf unseren Straßen, an unseren Universitäten, die Berichte in unseren Medien und die Propaganda der verschiedenen Terrororganisationen tragen massiv zur Geschichtsfälschung, Geschichtsverdrehung und zur Verdrehung der Tatsachen bei und führen zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Beginnen wir darum ganz von vorne. In 1. Mose 12 spricht Gott zu Abraham: Geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker dieser Erde sollen durch dich gesegnet werden. Dieses Wort Gottes gilt bis heute. Er hat es nie widerrufen. Warum widerrufen wir es? 3 Kapitel später konkretisiert der Herr das Gebiet dieses Volkes. In 1. Mose 15 lesen wir: So schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Ich gebe deinen Nachkommen dieses Land von dem Bach, der an der Grenze nach Ägypten liegt, bis zum mächtigen Euphratstrom. Das ist weit mehr als das heutige Israel. Und zwei Kapitel später ergänzt der Herr, dass er Israel das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz gibt. Nun hatte Abraham aber mehrere Nachkommen. In 1. Mose 35 bestätigt Gott Jakob die Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Damit wird ganz klar gesagt, welchem der Söhne Abrahams Verheißung gilt. Gott spricht zu Jakob in 1. Mose 35. Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Dir und deine Nachkommen gebe ich das Land, das ich Abraham und Isaak versprochen habe. Ich möchte nun einige Punkte nennen, wo wir die doppelten Maßstäbe und die verdrehte Realität im Spiegel Israels sehen können. Palästina. Heute wird überall für Palästina demonstriert und gerufen, ja geschrien. Doch was ist Palästina und wo ist Palästina? Wir haben gerade die verschiedenen Bibelstellen gehört, welches Land Gott seinem Volk zugesagt hat. Dieses Land ist seit Jahrtausenden jüdisches Land. Jesus wurde im jüdischen Land geboren. Als jüdisches Kind wurde er nach 8 Tagen beschnitten. Als die Eltern Jesu mit ihrem etwa 6 Wochen alten Sohn im Tempel in Jerusalem waren, um ihn als Erstgeborenem nach jüdischem Gesetz Gott darzustellen bzw. zu weihen, trafen sie Simeon, einen gottesfürchtigen Mann, der auf den Trost Israels wartete. Er nahm Jesus in seine Arme und betete, vom Heiligen Geist erfüllt: Ein Licht, das die Nationen erleuchtet, und ein Ruhm deines Volkes Israel. Nach seiner Flucht nach Ägypten sprach der Engel des Herrn später mit Josef im Traum: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Und Nathanael bezeugt, als er Jesus begegnet: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Über Jesu Kreuz stand der Titel: Jesus von Nazareth, König der Juden. Nach dem Bar Kochba-Aufstand wurde im Jahr 135 nach Christus vom römischen Kaiser Hadrian die zuvor als Judäa bekannte Provinz in Syria Palästina umbenannt. Sein Ziel war es, die jüdische Verbindung zu Jerusalem und zu Judäa auszulöschen. Ein bewusster Akt der Delegitimierung und der symbolischen Vernichtung jüdischer Identität. Aber die jüdische Identität wurde nicht nur symbolisch vernichtet, sondern die Römer töteten, versklavten und vertrieben viele Juden aus ihrer Heimat, in der sie über 1000 Jahre gelebt hatten. Danach trug das Gebiet über 1900 Jahre lang den Namen Palästina, eine Bezeichnung, die heute oft unreflektiert übernommen wird. Wichtig zu wissen, dass während der ganzen Zeit der Vertreibung dort immer auch Juden lebten. Neulich bekam ich alte Bücher in die Hand aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Sie beschrieben Palästina. Und das war auch korrekt, denn zu dieser Zeit hieß dieses Gebiet Palästina. Aber 1948 wurde der Staat Israel auf einem kleinen Teil des damaligen Palästinas gegründet bzw. wiedergegründet. Ich frage mich, warum haben Bibelübersetzungen noch Jahrzehnte nach der Staatsgründung Israels auf ihren Landkarten Bezeichnungen verwendet wie Palästina zur Zeit des Alten Testaments, Palästina zur Zeit des Neuen Testaments? Es gab kein Palästina zur Zeit des Alten Testaments und es gab kein Palästina zur Zeit des Neuen Testaments. Dennoch wurden wir unterschwellig weiterhin in diese Richtung beeinflusst, sodass es vielen von uns gar nicht mehr auffiel. Sogar sehr gute neuere Übersetzungen, die ihre Karten inzwischen richtig betiteln, schreiben beispielsweise in einer Timeline: Herrscher und Statthalter in Israel, /Palästina, bezogen auf den Zeitraum kurz vor und nach Jesu Geburt. Ich frage mich, warum? Im gesamten Bibeltext ist der Name Palästina kein einziges Mal erwähnt, dafür umso öfter Israel. Heute wird auf unseren Straßen geschrien, From the river to the sea, Palestine will be free. Free von wem? Free wovon? Nicht vom Terror, nicht von der Hamas. Vielmehr soll das Gebiet frei werden von Juden. Und das ist ein Aufruf zum Genozid. Wird er bestraft? Hier herrscht in Deutschland weiterhin Rechtsunsicherheit. Allerdings hat der Bundesrat am 10. Juli 2026 einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Strafbarkeit der Leugnung des Existenzrechts Israel ausdrücklich regeln soll. Der Entwurf wird nun im Bundestag noch beraten. Lasst uns beten, dass er durchkommt. Wir Christen haben uns auch nicht konsequent gegen diese Geschichtsverfälschung gestellt. Haben wir durch unsere Gleichgültigkeit vielleicht mit zum Palästina-Hype unserer Tage beigetragen, weil wir keine klare Trennung zwischen dem biblischen Israel und dem von den Römern falsch benannten Palästina gezogen haben? Hier geht es nicht um Israels Land, hier geht es um Gottes Land. In Joel 4 lesen wir, denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und sich mein Land geteilt haben. Aus diesem Bibelwort hört man den Schmerz Gottes. Es ist sein Land, das er einem bestimmten Volk anvertraut hat, Israel. In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Bestrebungen, das Land zu teilen. Israel war für den Preis eines dauerhaften Friedens sogar bereit, Land abzugeben. Es zeigte sich offen für eine sogenannte Zwei-Staaten-Lösung in einem Gebiet etwa so groß wie Hessen. All diese Angebote wurden von den Palästinensern abgelehnt, denn es geht ihnen nicht um eine friedliche Koexistenz, sondern um die Auslöschung Israels, um ein Palästina anstelle Israels.
O Herr, du Gott Abrahams, du hast das Land Israel deinem Volk zugesprochen. Dieses Land ist seit Jahrtausenden jüdisches Land. Wo immer Juden gelebt haben. Es ist uns ein Schmerz, dass diese Umbenennung Israels durch einen römischen Kaiser über Jahrhunderte einfach so hingenommen wurde und dass sich die Bezeichnung Palästina bis in die Landkarten und Zeittafeln unserer Bibeln hinein etabliert haben. Herr, wir schämen uns, dass auf unseren Straßen wieder antisemitische Parolen geschrien werden und dass viele oft, ohne überhaupt zu wissen, was das eigentlich bedeutet, mitschreien oder Gleichgültiges einfach nur geschehen lassen. Herr, wir flehen darum, dass dieser Gesetzesentwurf zum Verbot solcher Parolen wirklich durchkommt. Und wir bitten um Vergebung. Vergib unsere Schuld und reiße uns aus aller Gleichgültigkeit heraus. Mach uns wach und entschlossen, den Juden in unserem Land und in Israel in Treue zur Seite zu stehen. Amen.
Hier schließt sich ein weiterer Punkt an, das sogenannte Volk der Palästinenser. Die meisten haben wohl den Eindruck, dieses Volk habe es schon immer gegeben. Aber hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Bis 1948 wurden alle im damaligen Palästina lebenden Menschen, unabhängig ob Araber, Juden oder Christen, als Palästinenser bezeichnet, wobei die arabischen Bewohner den Begriff Araber bevorzugten. Es gab die Palestine Post, die später Jerusalem Post wurde. Auch in den Pässen der dort lebenden Juden stand die Bezeichnung Palästinenser. Erst Mitte der 1950er Jahre entwickelte sich der Begriff Palästinenser zu einem Denonym, das sich ausschließlich auf die Araber des damaligen Mandatsgebiets Palästina und deren Nachkommen bezog. Im Zug der ersten Charta, die die Terrororganisation PLO 1964 verfasste, war darin auf einmal von einem Volk der sogenannten Palästinenser die Rede. Einem Volk, von dem die Welt bis zu diesem Zeitpunkt noch nie etwas gehört hatte. Von einer interessanten Entwicklung unter arabischen Christen in Israel, die bewusst zu Israel stehen, berichtete neulich Johannes Gerloff, langjähriger Nahost-Korrespondent. Seit dem 7. Oktober 23 bezeichnen sie sich ausdrücklich nicht mehr als palästinensische Christen. Es macht mich fassungslos, dass ausgerechnet Israel, ein Volk, das im Holocaust real einen Genozid erlebt hat, sich seit über 2 Jahren dem Vorwurf eines Genozids im Gazastreifen ausgesetzt sieht. Der Begriff Genozid wurde 1944 von dem polnisch-jüdischen Juristen Raphael Lemkin geprägt, um eine juristische Beschreibung der unvorstellbaren Verbrechen des Nationalsozialismus zu finden, insbesondere der systematischen Vernichtung der europäischen Juden. Am 20. Juni dieses Jahres beschloss die Partei Die Linke auf ihrem Bundesparteitag in Potsdam, das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord, Genozid zu bezeichnen. Selbst der inzwischen wegen sexuellen Fehlverhaltens seines Amtes enthobene Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, erklärte im Mai 26, dass derzeit keine ausreichenden Beweise für einen Völkermord Israels im Gazastreifen vorliegen. Ähnliches brachte auch die neueste Untersuchung der UNICEF zutage. Kein Wunder, denn es gab und gibt keinen Genozid im Gazastreifen, zumindest nicht durch die Israelis. Was die Hamas ihrer eigenen Bevölkerung antut, das steht auf einem anderen Blatt. Ein Genozid ist die planmäßige und gezielte Vernichtung einer bestimmten Bevölkerungsgruppe. Den Krieg am 7. Oktober hat nicht Israel, sondern die Hamas begonnen. Die israelische Armee, die IDF, rief die Menschen in Gaza per Handy, Radio und Rundfunk und mit Flugblättern zum Weggehen auf, bevor sie bestimmte Gebiete, in denen neben Zivilisten auch Hamas-Terroristen waren, bombardierten. Solche Maßnahmen, die auch zum eigenen Nachteil sein können, ergreift man nicht, wenn man einen Genozid begehen will. Die Hamas hingegen hinderte teilweise die Zivilbevölkerung am Weggehen und benutzte sie als menschliche Schutzschilde. Eine Freilassung aller israelischen Geiseln hätte den Krieg im Gazastreifen deutlich früher beenden können. Doch die Hamas verweigerte dies. Das Ziel Israels in diesem Krieg war die Befreiung der Geiseln und die Zerstörung der Terrorinfrastruktur, niemals jedoch die Auslöschung der Bevölkerung im Gazastreifen. Im Krieg leiden immer auch die Zivilisten. Deshalb hat Israel seit Jahrzehnten für den Schutz seiner Zivilbevölkerung am Himmel in Häkchen gesorgt. ein mehrschichtiges Abwehrsystem bestehend zum Beispiel aus Iron Dome, David Sling, Arrow und Iron Beam hat dazu beigetragen, dass die Zahl der zivilen Opfer im Vergleich zu Gaza niedrig geblieben ist. Und dennoch, jedes Opfer ist eine Tragödie und hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Die Hamas hingegen hat ausschließlich für den Schutz ihrer Kämpfer unter der Erde gesorgt. Milliarden sind in diese unterirdische Terrorinfrastruktur geflossen. Für die Bevölkerung über der Erde, die Hamas als Regierung gewählt hat und für die sie seit 2007 eigentlich Verantwortung tragen sollte, wurde nicht gesorgt. Musa Abu Marzouk, Mitglied des politischen Büros der Hamas, sagte 2023 in einem Interview auf die Frage, warum die Hamas hunderte Kilometer Tunnelsysteme gebaut habe, jedoch keinen Schutz für Zivilisten, dass 75% der Bevölkerung im Gazastreifen Flüchtlinge sind und es die Aufgabe der UNO sei, sich um sie zu kümmern und sie zu schützen. Damit kommen wir zum Problem der UNRWA, der einzigen Hilfsorganisation für Flüchtlinge, die es sich nicht zur Aufgabe gemacht hat, den ihr anvertrauten Menschen zu helfen, sich in den Ländern ihrer Zuflucht zu integrieren und dort Fuß zu fassen, sondern die auch nach bald 80 Jahren noch zur Vererbung des Flüchtlingsstatuses beiträgt. Ja, Sie haben richtig gehört, seit 1948 wird der Status, ein Flüchtling zu sein, in den Familien vererbt. Weil der Urgroßvater Flüchtling war, waren auch Vater und Sohn Flüchtlinge und auch Enkel und Urenkel sind als Flüchtlinge geboren. Dahinter steht eine Ideologie und für mich lässt sie sich mit einem gesunden Menschenverstand nicht verstehen. Wo liegt eigentlich die weltweit so oft erwähnte Westbank oder das sogenannte Westjordanland, für das auch die UNRWA zuständig ist? Vor der Staatsgründung Israels trug dieses Gebiet den Namen Judäa und Samaria. Es handelt sich also um biblisches Kernland, etwas, das heute weitgehend unbekannt oder in Vergessenheit geraten ist. Wenn man den Ursprung jedoch nicht kennt, beschuldigt man schnell den Falschen des Diebstahls. Bereits zur Zeit des Alten Bundes spielten sich viele biblische Ereignisse in diesem Gebiet ab, einem Gebiet, das heute fälschlicherweise als besetzt bezeichnet wird. Einige der 12 Stämme waren hier ansässig. Die Verbindung des jüdischen Volkes zu diesem Teil Israels reicht Jahrtausende zurück. Abraham lebte zeitweise in Hebron und erwarb die Höhle Machpela als Grabstätte. Dort sind Abraham, Isaak und Jakob sowie ihre Frauen Sarah, Rebekka und Lea begraben, die Erzväter und Mütter des jüdischen Volkes, heute sogenanntes besetztes Gebiet. Jakob träumte von der Himmelsleiter. Der Ort wurde Bethel genannt, Haus Gottes, heute sogenanntes besetztes Gebiet. Jesus wurde in diesen besetzten Gebieten geboren, in Bethlehem. Zachäus wurde in diesen besetzten Gebieten berufen, in Jericho. Die Geschwister Maria, Martha und Lazarus lebten in diesen besetzten Gebieten, in Bethanien. Jesus sprach zu der Samariterin am Jakobsbrunnen, in diesem besetzten Gebiet. Man sollte sich fragen, wer hier der eigentliche Besetzer ist. Der UN-Teilungsplan von 1947 sah vor, den westlich des Jordanflusses verbliebenen Teil Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat zu teilen. Judäa und Samaria, so ist dieses Gebiet auf damaligen Landkarten bezeichnet, lagen im arabischen Staat. Aber nur wenige Stunden nach der Staatsgründung Israels wurde der junge Staat von 5 arabischen Staaten angegriffen. Die Auslöschung Israels gelang aber nicht. Am Israel Chai. Israel hatte nach diesem Krieg ein kleines, aber zusammenhängendes Gebiet, das über das Gebiet des UN-Teilungsplanes hinausging. Das westliche Jordanland fiel damals an Jordanien und wurde 1950 von Jordanien annektiert, die es in Westjordanland umbenannten, zur Unterscheidung vom Gebiet östlich des Jordansflusses. 1967 im Sechstagekrieg eroberte Israel seine alte historische Heimat zurück und seitdem wird es der Besetzung beschuldigt. Für mich sind und bleiben diese Gebiete Judäa und Samaria und nicht Westjordanland oder Westbank. Ich möchte der Gehirnwäsche, der wir hier ausgesetzt werden, entgegenwirken. Und wenn sich viele anschließen, dann hat das auch eine Wirkung, auch in unserem Land. Amen. Eine Lüge oder Halbwahrheit wird durch ständige Wiederholung nicht zur Wahrheit. Doch sie setzt sich in den Köpfen fest und wird schließlich als Wahrheit weitergegeben. Dann bestimmt sie unser Denken, Reden und Handeln. Das ist eine große Gefahr, denn hier wird Lüge zur Wahrheit.
Ja, unser himmlischer Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir kommen vor dich mit Dankbarkeit, mit Scham, mit Ehrfurcht. Wir danken dir für dein Wort, das die Wahrheit ist und uns hilft, die Geschichte Israels aus deiner Sicht zu betrachten. Wir danken dir für das Land, indem du dich Abraham, Isaak und Jakob offenbart hast und für die Orte, an denen deine Verheißungen gegeben wurden, für die Städte und Dörfer, in denen unser Herr Jesus Christus geboren wurde, lebte, lehrte und Menschen begegnete. Und zugleich beugen wir uns vor dir, dass wir oft Begriffe wie Westjordanland oder auch Sichtweisen übernommen haben, ohne sie im Licht deines Wortes zu prüfen. Zu oft haben wir leichtfertig nachgesprochen, was Menschen oder Medien sagen, statt danach zu fragen, was wahr ist. In der EU wird von Siedlergewalt gesprochen, wenn sich die Einwohner gegen Terrorangriffe wehren. Dieses Unrecht, Herr, bereuen wir zutiefst in unserem Land, in unseren europäischen Ländern. Vergib uns, wo wir das biblische Erbe Judäas und Samarias nicht geachtet und wert gehalten haben. Vergib uns, wo wir durch unser Reden, Denken oder Schweigen dazu beigetragen haben, dass die Tiefe und jahrtausendalte Verbindung des jüdischen Volkes zum Land Israel in Vergessenheit geraten ist, bekämpft wird und viel Blutvergießen verursachte. Schenke uns Weisheit zwischen Wahrheit, Halbwahrheit und Täuschung zu unterscheiden. Bewahre uns davor, unser Denken von ständiger Wiederholung prägen zu lassen, statt von deinem Wort her und dem, was du ganz klar Israel zugesprochen hast. Erforsche unsere Herzen, korrigiere uns, wo wir irren, und lehre uns, die Wahrheit zu lieben. Wir bitten dich für Israel und für alle Menschen, die in diesem Land leben, und auch für die Juden unter uns. Schenke Schutz, Frieden und Sicherheit. Tröste die Trauernden und heile die Verwundeten. Lass dein Licht über Israel, deinem Land, aufgehen und deine Wege mit ihnen immer mehr offenbar werden. Mögen unsere Worte und unser Handeln dazu beitragen, dass Klarheit statt Verwirrung, Wahrheit statt Täuschung und Frieden statt Hass wachsen. Wir vertrauen darauf, dass deine Wahrheit Bestand hat und dass kein menschliches Wort und Handeln deinen ewigen Ratschluss aufheben kann. Richte unsere Herzen auf dich aus und hilf uns, treu zu dem zu stehen, was wahr, gerecht und wohlgefällig vor dir ist. Amen.
Dass auch Juden keine Heiligen sind, stellt wohl niemand in Frage. Ihre Regierung macht Fehler, so wie jede Regierung. Israelis machen sich schuldig, wie jede Nation. Und es gibt im jüdischen Volk eine, wenn auch relativ kleine Gruppe, die mit Gewalt gegen die arabische Bevölkerung in Judäa und Samaria vorgeht. Das wird zunehmend in den Medien thematisiert und ist schmerzlich und schlimm. Es ist Öl ins Feuer des Judenhasses. Aber wie es gerade schon im Gebet aufgeklungen ist, gleichzeitig wird über die Angriffe von Arabern auf Israelis in Judäa und Samaria in unseren Medien oft wenig verdreht oder gar nicht berichtet. Ermordete Viehhirten, Brandstiftung der Felder, angegriffene jüdische Wandergruppe, leider mit tödlichem Ausgang. Und dass es auch friedliches Miteinander gibt zwischen Juden und Arabern, davon hören wir sehr wenig. Die ganze Bibel ist voll von Menschen, die Gott mächtig gebraucht hat und deren Fehler offen benannt werden. Israels Gott und Vater hat sowohl die guten als auch die negativen Taten, Entscheidungen und Herzenshaltungen seines Volkes in der Bibel festhalten lassen. Und wir durften dieses Zeugnis ebenfalls empfangen. Wenn man darin liest, stößt man nicht auf eine Liste von Überfliegern und Heiligen. Nein, dort begegnen uns Sünder wie du und ich. Abraham war misstrauisch und Rebekka manipulativ. Jakob war ein Betrüger und Esau gleichgültig. Josef, ein überheblicher Bruder und seine Brüder neidisch und verräterisch. Mose war ein Totschläger, Aaron ein Götzendiener und Mirjam war rebellisch. Saul war ungehorsam, David ein Ehebrecher und Auftragsmörder. Salomo wurde Gott untreu, Jona war widerspenstig. Die Jünger waren streitsüchtig, Petrus war ein Verleugner und Paulus ein Verfolger. Und doch hat der Allmächtige mit ihnen sein Volk gebaut und auch seine Gemeinde. Er hat die Lebenszeugnisse all dieser Juden uns Heidenchristen zugänglich gemacht, obwohl er wusste, wie wir damit umgehen würden. Wir lasen sie und dachten vielleicht, was für ein schlimmes Volk, so viel Ungehorsam. So viel enttäuschte Liebe Gottes. Und dann der vermeintliche Höhepunkt, die Verwerfung Jesu. Und daraus entstand der Gedanke, mit diesem Volk hat Gott abgeschlossen. Mir hat als junge Schwester diese Ehrlichkeit in der Bibel einmal sehr viel Mut gemacht. Es war eine Zeit, in der der Herr mir sehr viel Licht gegeben hat und ich einiges in meinem Leben ordnen und bereinigen durfte. Als ich dabei einer Schwester gegenüber aussprach, wie erschreckend ich all das empfinde und wie schlecht ich mich selber sah, antwortete sie mir etwas, das ich nie vergessen habe. Die Namen der Guten sind oft vergessen, aber die Sünder und Versager, die hat Gott in der Bibel festgehalten. Zum Abschluss liegt es mir sehr am Herzen, noch etwas zum Thema Ersatztheologie zu sagen, weil ich darin eine große Gefahr für die Christenheit sehe. Es gibt viel theologische Literatur darüber. Ich möchte aber keinen theologischen Vortrag halten, sondern einfach sagen, was mir am Herzen liegt. Die Internationale Christliche Botschaft hat einen guten Artikel über den Irrtum der Ersatztheologie herausgegeben, den man auch im Internet finden kann. Ich fasse daraus einen Absatz zusammen. Ersatztheologie bedeutet, dass dem Volk Israel seine nationale Bestimmung im Land Kanaan abgesprochen wird, weil es Jesus als Messias abgelehnt hat. Alle biblischen Aussagen, dass Israel künftige Segnungen im Land Kanaan erfahren wird, werden als Beschreibungen der geistlichen Segnungen ausgelegt, die jetzt angeblich der Kirche gehören. Diese unbiblische Lehre hat sich im Lauf der Jahrhunderte leider in vielen Kirchen und Gemeinden festgesetzt. Sie hat nicht nur dem jüdischen Volk großen Schaden zugefügt, indem sie einen Nährboden für Judenfeindschaft und späteren Antisemitismus schuf, sondern auch der Christenheit, die dadurch meines Erachtens ein falsches Gottesbild entwickelt hat. Wenn diese Lehre wahr wäre, wie könnten wir Christen dann sicher sein, dass Gott uns treu bleibt? Wer sich selbst ein wenig kennt, muss wohl zugeben, dass wir keineswegs besser sind als Israel. Im Alten bzw. Ersten Testament finden wir unzählige Aussagen Gottes, in denen er über die Erwählung Israels spricht. Er ging mit Israel viele Erziehungswege. Er strafte Israel, aber er vergab Israel auch. Und, wie ich schon zu Beginn sagte, er blieb und bleibt seinem Volk Israel treu. Selbst nach der Ablehnung Jesu blieb er seinem Volk treu. Er öffnete die Tür für die Nationen, aber niemals als Ersatz für sein auserwähltes Volk Israel. Amen. Amen. Der Apostel Paulus warnt uns in Römer 9 bis 11 eindringlich vor dieser Irrlehre. Nur einige Aussagen aus Römer 11. Hat Gott sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Er hat es doch von Anfang an erwählt. Lesen Sie zu Hause gerne nochmal Römer 9 bis 11. Es ist ja auch schon heute Morgen in der Predigt aufgeklungen. Ich hatte einen Nennonkel, der Obstbäume veredelte. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es in unserer Kindheit, in meiner Kindheit immer wieder mal davon erzählt wurde. Er nahm einen besonders kräftigen, wilden Wurzelstock und dann veredelte er ihn mit einer ganz edlen Apfelsorte. Beim Lesen von Römer 9 bis 11 hatte ich dieses Bild vor Augen. Paulus schreibt, dass das, was hier geschieht, dass wilde Zweige in einen edlen Ölbaum eingepfropft werden, eigentlich gegen die Natur ist. Normalerweise würde niemand so verfahren. Man pfropft keine wilden Zweige ein, die keinen edlen Früchte hervorbringen können. Das wäre geradezu kontraproduktiv. Doch genau das hat der Herr mit uns Heiden gemacht. Wir wilden Zweige wurden eingepfropft. Nichts Edles. Nichts besonders Anziehendes, reiner Wildwuchs. Mit der Zeit breiteten wir uns aus und gerieten in Gefahr, durch unsere Überheblichkeit den Blick auf den edlen Ölbaum zu verlieren. Wir vergaßen unsere Wurzel. Vielleicht dachten wir im Lauf der Zeit sogar, sie sei genauso wild wie wir. Und aus großer Gnade und Barmherzigkeit hätten auch ein paar edle Zweige Aufnahme in dem Ölbaum gefunden. Wohin diese Überheblichkeit geführt hat, sehen wir, wenn wir die Kirchengeschichte anschauen. Wer die Broschüre »Die Schuld der Christenheit am Volk der Juden« noch nicht kennt, kann sie gern am Büchertisch mitnehmen. Das ist ein Augenöffner, weil da wirklich von Anfang an gezeigt wird, welche Fehlwege wir gegangen sind und wie viel Schuld wir auf uns geladen haben und wie schuldig wir am jüdischen Volk geworden sind, obwohl wir sie als unsere älteren Geschwister eigentlich ehren und ihnen danken sollten. Denn alles, was wir haben, haben wir durch sie bekommen.
Vater, wir stehen gebeugt vor dir, denn alles, was wir geistlich empfangen haben, haben wir durch Juden bekommen. Du hast die Tür geöffnet, dass alle Nationen der Erde dich als den ewigen und allgewaltigen Gott erkennen dürften. Aber was haben wir getan? Wir haben fremde Gedanken mitgebracht. Wir haben nicht gefragt, was du deinem Volk über Jahrhunderte beigebracht und es gelehrt hast. Wir wussten so vieles besser und wir glaubten, dass du dein Volk verworfen hättest. Und doch hast du von Anfang an offenbart, wie sehr dein Herz ein Herz der Barmherzigkeit, Güte und Liebe ist. Wir haben oft behauptet, das wäre erst im Zweiten Testament offenbart worden. Aber es steht in der Tora, in den ganzen Büchern des älteren Bundes, der ewig ist und gültig bleibt. Vater, wir schämen uns, dass wir nicht gefragt haben, wer du in Wahrheit bist, sondern dass wir es besser wussten, dass wir unsere Geschwister in Israel verachtet und verfolgt haben. Und Vater, wir müssen uns auch fragen, ob diese Schuld nicht auch dazu beigetragen hat, dass der Islam sich so radikal gegen Israel wendet. Vater, wir haben es zuerst getan und wir haben erst angefangen, Buße zu tun über diesen Geist der Ersatztheologie. Wir danken dir für all die Bemühungen, dies zu erkennen. Aber wir müssen auch bekennen, viele dieser Gedanken sind in unsere DNA übergegangen. Sie gehören zu unserem Denken. Wir wissen es immer noch besser als die, die du von all das erwählt hast. Vater, schenke, dass wir ab heute lernen, hinzuhören, was du mit deinem Volk tust. Denn nur gemeinsam mit deinem Volk können wir dich, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, in Wahrheit anbeten. Wir danken dir, dass du durch Jesus die Tür aufgetan hast, dass wir dazukommen dürfen. Vergib uns alles, was wir geraubt haben, und hilf uns, es zurückzugeben und den Weg mit unseren jüdischen Geschwistern zu suchen. Amen.
Gott hat Israel so viele Zusagen seiner Treue gegeben und ich möchte hier nur einige wenige nennen. Als Gott Abraham beruft, schließt er mit ihm und seinen Nachkommen einen ewigen Bund. Das betrifft die Linie von Isaak, wie wir am Anfang hörten. Glauben wir wirklich, dass Gott einen ewigen Bund aufkündigt? In 2. Mose 4 lesen wir, dass der Herr Mose dem Pharao bezeugen lässt, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Glauben wir wirklich, dass Gott seinen erstgeborenen Sohn Israel verwirft? In Hesekiel 36 steht die große Verheißung, dass der Allmächtige um seines heiligen Namens willen, den sein Volk entweiht hat, sein Volk sammeln wird. Alle Völker sollen erkennen, dass er heilig ist. Er will seinem Volk ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Welch eine Verheißung! Glauben wir wirklich, dass Gott diese Verheißung widerruft? In Hesekiel 37 finden wir die gewaltige Schau, dass Gott die Israeliten aus allen Völkern sammeln und in ihr Land zurückbringen wird. Sie sollen wieder in dem Land wohnen, das der Herr seinem Knecht Jakob versprochen hat. Und er will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, einen ewigen Bund. Gott wird unter ihnen wohnen. Glauben wir wirklich, dass Gott das nicht zur Vollendung führen wird? Jeremia 31. Gottes Treue zu Israel steht fester als die Schöpfung selbst. Eher wankt das Universum, als dass er sein Volk verwirft. Glauben wir, dass Gott lügt? Das Universum besteht noch. Hier ist also kein geistliches Israel gemeint. Hier ist das Volk gemeint, das Gott durch Abraham, Isaak und Jakob erwählt hat. Hätte Gott dieses Volk verworfen, warum hat es dann Bestand bis ans Ende der Zeit? Der Apostel Johannes sah auf Patmos Jesus am Ende der Zeiten als den Löwen aus dem Stamm Juda und die Wurzel Davids. Er sah die heilige Stadt Jerusalem, die vom Himmel auf die Erde herabkam. Sie hatte eine große und hohe Mauer. Auf ihren 12 Toren standen die Namen der 12 Stämme Israels. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen standen die Namen der 12 Apostel. Und Jesus selbst nennt sich die Wurzel und der Spross Davids, der helle Morgenstern. Eine stark jüdisch geprägte Stadt, in die auch wir Heiden, wenn wir überwunden haben, hineingehen dürfen, durch eines der Tore der Stämme Israels. Zusammenfassend und abschließend möchte ich sagen, es ist also nicht egal, wie unsere Stellung zu Israel ist, ob wir von Palästina oder Israel sprechen, ob wir vom Westjordanland oder Judäa-Samaria reden, ob wir an die Ablösung der Kirche Israels durch die Kirche oder an die ewige Erwählung Israels glauben. Israel, unser Spiegel, doppelte Maßstäbe, verdrehte Realität. Dieser Spiegel zeigt uns im Alltag, wo wir stehen. Dieser Spiegel zeigt uns die Treue Gottes, auch wenn Israel Fehler macht. Gott bleibt treu. Er hält an seinem Bund fest. Und wenn er seinem Volk treu bleibt, wie könnten wir uns dann dagegen stellen? Der ganze Kampf, in dem Israel heute steht, ist ein Kampf, in dem es um Gottes Ehre geht. Unserem Gott, dem Gott Israels, liegt sein Volk sehr am Herzen. Er kämpft für sein Land. Es ist die entscheidende Frage an jeden von uns, wie stehen wir heute zu Gottes auserwähltem Volk in Israel und in unseren Ländern? Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille, um ihm unsere Antwort zu geben. Diese Antwort hat Auswirkungen auf unseren Alltag und wir wissen, diese Antwort kann uns viel kosten. Aber eines steht fest, der Allmächtige wird seinen Plan hinausführen, mit uns und wenn wir nicht dazu bereit sind, auch ohne uns, so wie Mordechai es der Königin Esther sagte. Jetzt haben wir diesen Moment der Stille, wo jeder ganz persönlich die Antwort geben kann. Wir beten dich an, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Vater deines Volkes Israel, für die Wege, die du mit deinem Volk gegangen bist, für die Treue, die du deinem Volk gehalten hast, für das Beispiel, das du uns durch dein Volk gegeben hast. Und wir bitten dich, mach uns treu, mach uns dir treu, aber lass uns auch treu zu deinem Volk stehen. Hilf uns im Alltag, jedem von uns an dem Platz, wo du uns hingestellt hast, dass wir Zeugen für dein Volk sind, dass wir Botschafter für dein Volk sind, dass wir uns vor dein Volk stellen, dass wir für dein Volk aufstehen, dass wir den Mut haben zu bekennen, dein ewig gültiges Wort, deine Zusagen, die du deinem Volk gegeben hast. Du siehst die Angst in unseren Herzen, du siehst auch der Hass, der einem entgegenkommt. Mach uns stark und lass uns wie eine Mauer um dein Volk stehen, dass dieser ganze Hass es nicht so treffen kann. Segne dein Volk, auch ganz besonders in Israel, schütze sie. Und wo die ganze Lage so angespannt ist, segne jede Familie und sei du bei ihnen. Und lass sie durchhalten, lass sie immer wieder die Kraft von dir bekommen. Und lass viele Christen sich zu deinem Volk stellen, dass wir das etwas wettmachen, was an Hasspfeilen auf dein Volk fliegt, dass wir etwas anderes deinem Volk geben dürfen. Amen. Mit dem jüdischen Volk warten wir auf den Messias. Wir warten auf seine Rückkehr auf dem Ölberg. Und lasst uns jetzt miteinander unseren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und unseren jüdischen Heiland und Erlöser, Jeschua, den Sohn Gottes, anbeten und ihm die Ehre geben. Amen.
Sohn Davids, als Löwe und als Lamm. Du bist König, Hirte Israels, unser Herr, wir beten dich an. Jesus, Sohn des Höchsten, du Sohn Davids, als Löwe und als Lamm. Du bist König, Hirte Israels, unser Herr, wir beten dich an. Das Volk, das im Dunkel wandelt, sieht ein großes Licht, die im Lande der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen an. Davids als Löwe und als Lamm. Du bist König, Hirte Israels, unser Herr, wir beten dich an. Das Verlorene willst du suchen, das Verschränkte bringen hat. Das Gebrochene wirst du verbinden,
zur Freude und zur Wohl. Jesus, Sohn des Gast und siehe, da zieh uns zu Herzen Gott. Jesus, du des Höchsten, du Sohn Davids, als Fülle und als Land, du bist König, der König Israels, unser Herr. Unser Herr, wir beten dich
an. Wir freuen uns sehr, dass Herr Neumann jetzt noch einige Worte zu uns sprechen wird und danken sehr, dass Sie die ganze Zeit bei Ihrem vollen Terminkalender, wie schon am Anfang aufklang, mit uns diesen Nachmittag gefeiert haben.
Alleine die Begrüßung ist eine Herausforderung. Liebe Marienschwestern und lieber Bruder und liebe Schwestern und liebe Brüder im Allgemeinen und liebe Freunde und Freundinnen und meine Damen und Herren. Shalom. Danke für die Möglichkeit, noch ein paar Worte an Sie zu richten, ein Grußwort an Sie zu richten, ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zu dürfen. Es war sehr emotional für uns, das eben erleben zu dürfen, weil es für Juden in Deutschland keine alltägliche Erfahrung ist, dass man Zuspruch erfährt, dass man Solidarität erfährt und dass man das Gefühl hat, Menschen um sich herum zu haben, bei denen man weiß, dass sie an deiner Seite stehen. Es ist sogar eher eine Ausnahme in Deutschland 2026. Und umso schöner und umso emotionaler ist es, diesen Moment jetzt mit Ihnen gemeinsam zu erleben, sogar mit Ihnen tanzen zu dürfen. Ich dachte, dort steht, es tanzen die Töchter Zions und dachte, es sind nur Frauen gemeint, aber in den Tagen der Gleichberechtigung durfte ich auch mittanzen. Und außerdem bin ich Ihnen dankbar für diesen wunderbaren Vortrag, weil Sie Dinge zur Sprache gebracht haben, bei denen wir, so oft wir sie auch wiederholen, manchmal das Gefühl haben, selbst Enttäuschung zu leben. Manchmal haben wir das Gefühl, mit Blick auf die Welt dort draußen, auf die Medienberichterstattung, auf das, was wir in Zeitungen lesen, was wir in Nachrichten sehen, was wir in Diskussionen erleben, dass wir in einer Spiegelwelt leben, in einer Parallelwelt, dass wir Geisterfahrer sind und müssen uns doch immer wieder klar machen, dass es nicht einen Geisterfahrer gibt, nämlich uns, sondern ganz viele andere, die uns entgegenkommen. Und Sie haben das eben in wenigen Worten präzise mit Blick auf den Begriff Palästina, mit Blick auf die Geschichte Israels, mit Blick auf die Frage der Auserwählung Gottes so klar auf den Punkt gebracht, dass es uns wieder ein wenig Sicherheit gibt in dem, was wir denken, glauben und tun, um zu wissen, nein, wir sind nicht verrückt. Und wir sind auch nicht die Einzigen, die das wissen und das bestätigen. Es treibt uns an und um. Es sind Dinge, die uns alltäglich beschäftigen und die uns belasten. Und gleichzeitig gibt es einen inneren Drang, darum zu ringen, die Wahrheit, und jetzt nutze ich einen christlichen Begriff, sehen Sie es mir nach, die Wahrheit zu verkünden. Denn das Siegel Gottes ist die Wahrheit. Und unser Interesse ist es, nicht nur religiöse Wahrheit zu verbreiten, sondern die Dinge so an Mann und Frau zu bringen, wie sie sind. Und das ist in einer Zeit, wie sie heute ist, schon ein unglaublich schwieriges Unterfangen. Bei diesem Meer an Fehlinformationen, ja an Desinformationen, die über Israel gestreut werden. Und deshalb danke ich Ihnen ganz besonders dafür, dass Sie das in Ihrem Vortrag so deutlich und so präzise getan haben, was wir oft in so vielen, vielen Veranstaltungen versuchen, an Mann und Frau zu bringen. Vor allem haben Sie aber auch eins geschafft, und sehen Sie es mir nach, dass ich auch ein bisschen humorvoller werde. Sie wissen ja, auch Gott hat Humor, Psalm 2,4, Gott sitzt in den Höhen und lacht, also dürfen wir das auch. Sie haben uns quasi noch mal ein Stück geerdet, also nachdem Sie uns vor Augen geführt haben, dass wir das auserwählte Volk sind, was wir nur schwer bestreiten können, haben Sie uns aber gleichzeitig quasi durch den Sündenkatalog unserer Vorfahren wieder auf den Boden zurückgeholt und uns deutlich gemacht, dass wir uns also bloß nicht zu weit erheben sollten, sondern in Demut wandeln sollten, ähnlich wie Moses, der Demütigste aller Demütigen. Und das ist übrigens aber auch ein Grund, bei dem ich glaube, dass wir wissen, wovon wir reden. Und ich meine jetzt nicht wir Juden oder wir Christen, sondern die, die sich mit der Thematik beschäftigen, weil wir durchaus selbstkritisch sind. Weil wir nicht einfach nur glauben, was uns vorgesetzt wird von Medien und von Influencern und den sozialen Medien und traditionellen Medien, sondern weil wir Dinge durchaus hinterfragen, weil wir durchaus kritisch sind, weil wir durchaus in die Geschichte schauen und versuchen, Geschichte zu verstehen, aus unterschiedlichen Perspektiven, uns auch in Frage zu stellen. Und gerade dafür ist die biblische Geschichte, das Scheitern unserer Erzväter, das Scheitern der großen Figuren in der Bibel so wichtig, weil auch die können scheitern, auch die können Fehler machen, auch die können straucheln und fallen. Aber das Entscheidende ist für uns doch die Frage, was lernen wir daraus? Scheitern tun wir alle, permanent. Und Sie sagten ganz zu Recht, natürlich auch Israel. So sehr Israel auch gegründet ist auf Ideen von Torah, von Bibel, von Weisheit, so sehr ist es doch auch ein fehlbarer Staat, weil es nun mal eine politische Entität ist. Von Menschen gemacht, betrieben, Menschen, die wählen, Menschen, die Politiker sind und Menschen, die Entscheidungen treffen, die oft leider Gottes falsch sind, fatal sein können. Aber das geschieht, wenn man in einer Demokratie lebt, das geschieht, wenn man in einem Staat lebt, der von Menschen gestaltet wird. Insofern ist es wichtig auch für uns, immer wieder an uns zu arbeiten und uns zu hinterfragen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und dabei, Sie wissen vielleicht, wir Juden machen in diesem Unterfangen von niemandem Halt. Das ist übrigens der größte Irrsinn, wenn man Israel betrachtet und Israel vorwerfen will, man sei so unkritisch oder man dürfe Israel nicht kritisieren. Israel kritisiert sich selbst wie kein anderes Land auf der Welt. Die Israelis kritisieren sich selbst wie kaum jemand seine eigene Bevölkerung und sie kritisieren auch ihre Regierenden. So massiv, so drastisch, so heftig, dass es einem hier im politischen Geschäft manchmal sogar die Sprache verschlägt. Und glauben Sie mir, wir machen sogar für religiösen Hoheiten nicht Halt. Der frühere Oberrabbiner Jonathan Sacks, eine der größten Personen in den letzten Jahrzehnten, Philosoph, Rabbiner, Geisteswissenschaftler, Politiker, ein unglaublicher Mensch, hat mal von einer Begegnung erzählt, nachdem er schon jahrzehntelang Oberrabbiner von Großbritannien war, mit zahllosen Büchern, Publikationen, Radiosendungen etc., also ein Kenner und ein wissender Mensch. von einer Begegnung, die ihm geschehen ist, nachdem er eine Drascha gehalten hat, also quasi eine Predigt am Schabbat vor der gefüllten Synagoge in London. Und er hat sich also wie üblich bei ihm die Mühe gemacht, Philosophie, Geisteswissenschaft und Religion miteinander in Verbindung zu bringen. Und nachdem er also zurückkehrte und die Rede gehalten hatte, kam ein Gemeindemitglied zu ihm und sagte: Herr Rabbiner, das nächste Mal reden Sie besser über Dinge, von denen Sie was verstehen. Wir machen also auch vor uns selbst und den eigenen Menschen nicht Halt. Und wir machen sogar, wie Sie wissen, vor Gott nicht Halt. Israel, der mit Gott ringt. Und wir ringen andauernd und permanent. Und dabei werden wir allerdings von einem Grundgedanken angetrieben. Und dieser Grundgedanke ist gestern zur Sprache gekommen, als ein Junge unserer Gemeinde seine Bar Mitzwa gefeiert hat. Er ist 13 Jahre alt geworden, er ist zum Sohn des Gebotes geworden, er ist zur Tora aufgerufen worden. Die eigentliche Bar Mitzwa hat er in Israel gefeiert, an der Klagemauer vor wenigen Wochen, aber das war jetzt der erste Schabbat-Aufruf in unserer Gemeinde. Und er hat zu einem Wochenabschnitt aus der Tora gesprochen, die eines der Prinzipien betrifft, die uns trägt. Das ist der Wochenabschnitt Re'eh, der in Verbindung steht mit einem anderen Wochenabschnitt Nitzavim. Und in beiden heißt es: Ich habe vor dich hingelegt den Segen und den Fluch. Aber in Nitzavim, in dem, der noch kommt, 5. Buch Moses, Kapitel 30, Vers 19, dort wird dieser Satz ergänzt. Dort heißt es nämlich: Ich habe vor dich hingelegt das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch, wähle das Leben. Diese Idee, das Leben zu wählen, die Idee, dass Leben wertvoll ist, dass Leben unschätzbar wertvoll ist, weil jeder einzelne Mensch im Angesicht Gottes geschaffen ist, Bezelem Elohim, und damit eine unveräußerbare Würde in sich trägt. Und dass deshalb alles unternommen werden muss, was möglich ist, um Menschen zu schützen. Weshalb die Idee, dass Israel einen Völkermord in Gaza verübt, absolut abstrus ist. Weil selbst ein Land, das sich im Krieg befindet, erhebliche Anstrengungen unternimmt, um die Zivilbevölkerung, also die Palästinenser und nicht die Hamas, die Terroristen, Kämpfer, und eine Armee sind, zu schützen, sie mit Nahrung zu versorgen, sie vor bevorstehenden Angriffen zu warnen, unter Inkaufnahme von Risiken und Gefahren für die eigenen Soldaten. Und am Ende zu einer Lösung zu kommen, die einen Frieden verspricht. Und zwar einen Frieden ohne Hamas, ohne Hisbollah, ohne Teherans Regime, also einen Frieden, der dauerhaft ist. All das grundiert auf der Idee, dass wir das Leben wählen sollen. Es ist unser Schutzschild gegen das, was Osama bin Laden einst sagte und glaubte damit die Überlegenheit der Islamisten gegenüber dem Westen ausdrücken zu können. Er sagte: Wir lieben den Tod und ihr liebt das Leben. Aber dieses Leben und die Liebe zu diesem Leben ist keine Schwäche. Es ist nicht unsere Achillesferse. Es ist das, was uns ausmacht. Es ist das, was uns menschlich macht. Und es ist das, was uns die Kraft gibt, dem Hass und den Angriffen der Terroristen, der Islamisten und der Extremisten zu widerstehen. Es ist das, was uns trägt, und es ist das, was wir unseren Kindern beibringen. So, wie wir dem jungen Bar Mitzwa gestern beigebracht haben, was es heißt, das Leben zu lieben, es zu umarmen es zu schätzen, es zu feiern und es so lange nicht loszulassen, wie es nur geht. Das sollten wir alle tun und das sollte Israel tun. Es sollte leben, für immer. Am Israel Chai. Und da ich ein Versprechen abgegeben habe, sie zu segnen, möchte ich das jetzt tun. Ich mache es mit einer Hand auf dem Kopf, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich in einer Kirche einen Segen sprechen muss. Und wir aber, wenn wir den Namen Gottes in den Mund nehmen, eine Kopfbedeckung brauchen aus Respekt. Und ich möchte das tun auf Hebräisch mit dem Segen, den Sie kennen. Das ist der aaronitische Segen, weil es ist der Segen, mit dem wir Juden jeden Freitagabend unsere Kinder segnen. Immer vorm Schabbat, während der Zeremonie des Kiddusch, segnen wir unsere Kinder, und zwar jedes Einzelne, nicht im Plural, nicht unpersönlich, sondern mit der direkten Ansprache. Und das möchte ich gerne bei Ihnen tun. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yikunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom.
I'm inside.